Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz. Wir stellen uns folgende Szene vor. Irgendwann, 13 Minuten ab der 2 in der Nacht, ihr steht barfuß in der Küche, ihr könnt im Moment gerade Tee kochen und ihr verhandelt mit einem Honigglas. Oben im Kinderzimmer sagt jemand mit ganz heiser Superheldenstimme: Papi, mein Hals brennt. In eurem Kopf tobt jetzt der medizinische Krisenstab. Ist es nur ein Verkältungs-WG, wo jetzt gerade Party macht? Oder stehen Steptokokken, Türsteher vor den Mandeln und lassen niemand mehr durch? Ja, und genau das klären wir heute bei Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwergen und Pflasterheldinnen. Halsweh, was wirklich hilft, was nicht nur nicht schmeckt und wenn Testen Sinn macht und wenn ärztliches Abklären angesagt ist. Machen wir es uns jetzt bequem. Wir räuspern uns ein bisschen freundlich. Wir nehmen den Hals in die Hand und los geht's. Oftmals haben Kinder bei Verkältungen Halsweh. Außerdem gibt es auch Infekte wie Angina oder entzündete Mandeln. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Könnt ihr mir mal erklären, welche Erreger oder Krankheiten da so vorkommen und wo die Besonderheiten sind?
Also Halsweh und Schluckweh sind ganz häufige Symptome von Erkältungsinfekten und die sind durch die typischen Viren, die wir schon mehrmals besprochen haben, hervorgerufen. Und die dauern dann auch wie die Erkältung so einige Tage, in den meisten Fällen heilt es von allein wieder ab. Und was wir häufig von den Eltern berichtet kriegen bei Kleinkindern ist nicht, dass die sagen, dass sie Halsweh haben, aber dass die einfach weniger essen. Und das ist für uns dann schon so ein indirekter Marker, dass der Hals entzündet sein könnte.
Ja, es kommt total darauf an, bei diesen Viren, das ist eben noch spannend, Viren, die haben so Vorlieben für verschiedene Gewebe. Und je nachdem, wo sie dann andocken, an welchem Gewebe sie sich da sehr wohlfühlen, sind auch die Schmerzen ganz unterschiedlich lokalisiert. Also es gibt Viren, die gehen auf die ganze Mundschleimhaut, machen dort dann auch so Aftenblösli und schmerzhafte Läsionen. Dann gibt's Viren, die ein bisschen weiter hinten gehen, die eher auf die Mandeln gehen oder auf die Hinterwand vom Rachen. Es gibt auch Viren, die sehr gerne den Gastrointestinaltrakt auch noch mit bespielen tun. Und dann haben die Kinder nicht nur Halsweh, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen Durchfall und Erbrechen. Also es kommt total darauf an, wo sich die Viren ausbreiten, mit was für Symptomen, dass wir dann zu tun haben.
Wir haben jetzt immer über Viren geredet. Gibt es denn auch Bakterien, die Halsweh verursachen?
Ja, also es gibt auch ein paar Bakterien, die da Kandidaten sind und die setzen sich dann gerne da hinten auf die Tonsillen, also auf die Mandeln, die wir so sehen können, wenn wir den Mund weit aufmachen. Da sind auch Ältere von betroffen, die ganz kleinen Babys trifft das nicht so häufig. Und die bekannteste ist wahrscheinlich die Angina durch die Streptokokken. Das ist genauso wie beim Scharlach, wo der noch ein Hautausschlag da hinzukommt, sind das Bakterien, die Streptokokken heißen. Da gibt es verschiedene Subgruppen. In dem Fall ist die Gruppe A. Das hat man manchmal gehört und kann das dann auch untersuchen. Es gibt auch noch ein paar andere Bakterien, die das machen, also die Pneumokokken oder Haemophilus. Aber das sind die, die wir nicht mehr so häufig sehen, weil die im Impfprogramm sind. Und dagegen sind einfach viele Kinder geimpft, sodass das weniger geworden ist.
Kai, du hast vorher jetzt gerade Angina angesprochen. Wie wird denn eine Angina oder eine Halsentzündung behandelt?
Angina, also Halsentzündung, Angina sind häufig selbstlimitierende Erkrankungen, die aber sehr unangenehm sind. Das heißt, im Vordergrund steht es, die Schmerzen in den Griff zu kriegen. Das heißt, diese Kinder verdienen sich, genauso wie Erwachsene, die das natürlich auch haben können, verdienen sich eine adäquate Schmerztherapie mit den üblichen Schmerzmitteln, wie zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol. Dann muss man ein bisschen Geduld haben. Meistens wird es nach ein paar Tagen wieder ein bisschen besser. Und bei den kleineren Kindern kann man das daran merken, dass sie plötzlich wieder mehr Appetit kriegen, weil sie sich trauen, was zu essen, wenn es da hinten nicht mehr ganz so schlimm entzündet ist. Dann kann man die größeren auch gurgeln lassen. Es gibt so Lösungen, die so ein bisschen desinfizierend und entzündungslindernd sind. Hilft so ein bisschen was. Also manchen tut es ganz gut, deswegen kann man das ruhig probieren, aber man muss halt schon gurgeln können. Das ist nichts für ein zweijähriges Kind, das betrifft mehr so Schulkinder oder Erwachsene, die das dann machen können.
Ja, und ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man genug Schmerzmittel gibt, dass die Kinder können schlucken und können trinken. Also ich habe gerade kürzlich wieder einmal so einen blöden Virus hinten gehabt, wo Blösli gemacht hat. Und das ist also wirklich extrem unangenehm. Das tut total weh. Und man hat dann auch, also die Kinder haben auch total Mühe, dann den Speiz zu schlucken. Und wo ich da wieder einmal so ein Virus hatte, habe ich extrem Verständnis gehabt mit diesen kleinen Sabberzwergen, weil da hast du wirklich den Speichel als Endgegner. Also das tut dir jeden Schluck und alles tut dir weh. Und darum ist dort wirklich wichtig, dass man genug Schmerzmittel gibt, die auch sinnvoll kombiniert, dass sie wirklich den Speiz, nicht nur den Speiz, sondern auch trinken können, also das Getränk können schlucken. Das ist ganz wichtig.
Ja, das ist einfach total ekelhaft. Ne? Also man merkt jeden Schluck und man kann sich immer versuchen zu zählen, wie oft man schluckt. Das ist mehrere Mal in der Minute und das tagelang, da kommt man auf doch eine große Anzahl von Momenten, die man nicht schön findet.
Und was man vielleicht auch noch sagen kann, es gibt auch noch so Spray, Halsspray. Dort ist die Erfahrung, dass das extrem aufs Kind drauf ankommt. Also es gibt Kinder, das sind so lidocainhaltige Spray, es gibt Kinder, die das schätzen, dass man ihnen den Halsspray zur Verfügung stellt, dass sie vor dem Trinken oder vor dem Essen da ein bisschen unempfindlich machen können. Aber es gibt auch Kinder, die das total nicht schätzen, weil das auch mal ein bisschen brennen kann, je nachdem welches Produkt. Und es sind auch nicht alle zugelassen für die kleinen Kinder. Und von dort her wirklich halt Schmerzmittel. Und da kann man auch bei den kleinen Kindern mal Zäpfchen geben, dann müssen sie es nicht runterschlucken. Das hilft dann auch noch, dass sie es besser auch die Medikamente nehmen können.
Wir haben es jetzt gesagt, Medikamente, die man nimmt, bis es dann nicht mehr wehtut, bis es weg ist. Im Normalfall verläuft das auch so. Gibt es dann aber unter Umständen, gerade bei einer Angina oder eben so Halsentzündungen, auch Komplikationen zwischendurch?
Ja, das ist selten, ist das möglich. Vor allem bei bakteriellen Infektionen oder auch bei Viralinfektionen, wo dann zusätzlich Bakterien dazukommen. Wir haben das auch schon in einem anderen Podcast gehört, dass Bakterien gerne so die Gunst der Stunde nützen, wenn der Mensch mit einem Virus beschäftigt ist und dann wieder über ihn noch einen sogenannten Superinfekt machen. Und das kann schon sein, dass dann Kind zunehmend immer mehr Mühe bekommen, trotz der Schmerzmittel nicht mehr gut können schlucken, Fieber haben, sich vom Allgemeinzustand her verschlechtern. Und was immer ein Warnzeichen ist, das ist, wenn ein Kind zum Beispiel das Maul nicht mehr gut auftun kann, also so wie eine Kiefersperre hat, oder wenn es Mühe hat, so den Kopf zu drehen, und da kommt es nicht darauf an, ist es nach vorne runter oder hinten rauf oder links, rechts. Einfach so die schmerzhafte Kopfbeweglichkeit, das ist auch ein Warnzeichen. Und was auch mal kann sein, ist, dass wenn man das Kind am Hals anschaut, dass man sieht, dass es so eine Schwellung hat, vor allem wenn es eine einseitige Schwellung ist, die immer grösser wird. Das sind so Zeichen, wo wir möglicherweise mit einem Superinfekt zu tun haben, und dann sollte man das Kind unbedingt in einer Fachperson zeigen.
Ich weiss, früher, ich habe selber mal Angina gehabt, hat man einen Abstrich gemacht, antibiotisch behandelt. Kürzlich hat mir mein Nachbar erzählt, der war beim Kinderarzt gewesen, wegen seinem Kind, da hat es aber Schmerzmittel gegeben und er ist wieder heimgeschickt worden und es ist kein Abstrich gemacht worden, das brauche ich nicht. Hat sich da etwas in dem Fall geändert?
Ja, da haben sich vor einigen Jahren die Leitlinien geändert, dass man Kind nur noch symptomatisch, also Schmerzmittel, Schmerzmittel, Schmerzmittel behandelt. Der Grund dafür ist, dass man früher Daten dafür hatte, dass in seltenen Fällen diese Streptokokkeninfektion der Mandel dazu führen kann, dass in der Folge es zu einer Gelenkerkrankung oder zu einer Nierenerkrankung kommen kann. Und dann haben sehr fleißige wissenschaftliche Menschen nochmal quasi alle Daten und alle Studien untersucht, die es zu dem Thema gibt, und haben festgestellt, dass das hier in Mitteleuropa quasi nicht vorkommt. Ja? Also dass der Einsatz der Antibiotika, um diese Komplikation zu vermeiden, eigentlich nicht gerechtfertigt ist, weil die Komplikationen nicht auftreten. Und das hat es für uns natürlich sehr entspannt. Also wir können jetzt wirklich sagen, wir brauchen erstmal nicht antibiotisch zu behandeln, sondern haben den Fokus auf der adäquaten Schmerztherapie. Und wir behandeln eigentlich nur noch dann mit einem Antibiotikum, wenn es fürs Kind unerträglich ist. Also wenn man die Schmerztherapie ausgeschöpft ist und es dem Kind weiterhin total schlecht geht, dann kann man Antibiotikum geben. Das ist medizinisch gerechtfertigt, aber es ist kein Muss. Das verkürzt die Krankheitsdauer um 1 bis 2 Tage vielleicht, ne? Und das muss man da überlegen. Und das sind dann auch die Kinder, wo wir noch einen Abstrich machen, weil dann wollen wir natürlich auch wissen, ob das Bakterium, das wir mit dem Antibiotikum behandeln wollen, auch dort ist. Also die kriegen einen Rachenabstrich. Das dauert 10 Minuten, ist ein Schnelltest, den wir in den Praxen oder eben auf dem Notfall haben. Und dann wissen wir, okay, da macht das Antibiotikum tatsächlich eventuell auch Sinn.
Und das ist ja der Grund, warum man nicht per se bei allen Kindern Abstrich machen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, einen Abstrich zu machen, wenn wir keine Konsequenz aus dem Resultat ziehen, oder? Also genau. Ein Kind quasi hinten dran, es ist nicht angenehm, es ist nicht wahnsinnig schlimm, aber es ist auch nicht
das
so angenehm.
Ja, es ist wirklich
ekelhaft. Ja, aber schlussendlich, es ist etwas, wo relativ kurz geht, aber wenn ich keine Massnahme daraus ziehe, also wenn ich nicht bereit bin, Antibiotika zu geben, wenn der Test positiv ist, dann muss ich den Test auch nicht machen und das Kind gar nicht plagen und ich verliere nichts. Oder? Genau. Wenn die Symptome weggehen, ist das super, dann muss ich es gar nicht wissen, was es war. Und wenn das Kind dann in ein paar Tagen immer noch Festhalsweh hat oder mega leidet darunter, nicht trinken mag und man reinschaut und denkt, ja, es könnte jetzt schon ein Bakterium sein, vielleicht profitiert es dann gleich und dem Kind geht es nicht gut, dann macht es Sinn, den Abstrich zu machen und dann auch entsprechend zu behandeln.
Ja, und aus dem gleichen Grund machen wir eigentlich auch keine Blutentnahmen bei einer Angina, weil wir das anhand der Symptome und dem Krankheitsverlauf gut einschätzen können. Blutentnahme ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn wir mit dem Verlauf nicht zufrieden sind. Also wenn wir nicht erklären können, warum ein Kind so krank ist, obwohl es eigentlich nur die klassische Angina hat, dann ist eine Blutentnahme sehr sinnvoll. Nur um zu bestätigen, dass da die Entzündungswerte leicht erhöht sind, ist kein Grund, ein Kind auch noch einen Finger zu pieksen. Das ist nicht ganz so unangenehm wie der Rachenabstrich, der ist das Ekelhafteste von allem, wissen wir alle von Corona, aber trotzdem ist es unangenehm. Also wir reden ja viel von Kindern im Alter von 2 bis 7 Jahren, die finden das in der Regel nicht so lässig.
Eben, aber da muss man eigentlich grundsätzlich sagen, Abstrich braucht es in den meisten Fällen nicht mehr, Blutentnahme eigentlich auch nicht. Es ist für Kinder auch viel angenehmer geworden.
Ja. Also unser Management ist für die Kinder angenehmer geworden. Die Angina an sich ist immer noch unangenehm, aber das, was wir anbieten können oder was wir nicht mehr machen, den unangenehmen Teil lassen wir jetzt einfach erstmal weg.
Genau, und was auch sehr wichtig ist, es ist viel besser, wenn man einfach das Kind anschaut und schaut, wie geht es dir, magst du noch trinken, wie ist dein Allgemeinzustand. Das ist viel wichtiger, manchmal wie eine Blutentnahme oder ein Abstrich oder so. Und wie gesagt, man merkt es schon, wenn es in die falsche Richtung geht. Also die Kinder, die dann trotz der Schmerzmittel über mehrere Tage, und es wird immer schlimmer, immer schlimmer, das Fieber geht nicht weg nach ein paar Tagen und sie haben Mühe, eben Maul auf den Kopf zu drehen, dann ist es sicher richtig, dass man dann weiter abklärt, Abstrich macht, Blut nimmt, was auch immer das es braucht.
Aber es braucht es nicht gerade von Anfang an. Gehen wir zu einem Thema, das wir einmal kurz schon mal angesprochen haben, nämlich so einen Halsspray oder auch Lutschtabletten. Wann soll man die einsetzen?
Also grundsätzlich eher bei den grösseren Kindern. Man muss einfach daran denken, dass gerade Lutschtabletten könnte dazu führen, dass man ein bisschen mehr Späuz hat. Und man hat es vorhin gehört, also Späuz kann wirklich der Endgegner sein. Und wenn man eh schon ein bisschen Mühe hat mit Schlucken, ist es auch nicht lässig, wenn man noch mehr muss schlucken und noch mehr Speichel hat. Aber je nachdem, ich glaube, das muss man ein bisschen vom Kind abhängig machen. Es gibt die es total schätzen, wenn sie ein bisschen einen guten Geschmack im Maul haben und ihnen das hilft. Und andere, die das total nicht so schätzen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass das nicht kleine Kinder sind. Weil kleine Kinder können sich an einem so Lutschtabletten wirklich verschlucken. Also unter 4 würde ich sagen, gar nicht. Und dann je nachdem bei den grösseren Kindern, so wie das Kind eigentlich braucht. Und beim Halsspray haben wir schon vorher gehabt, auch dort ist es sehr individuell, ob das vom Kind geschätzt wird und dem Kind etwas bringt oder ob man einfach mit normalen Schmerzmitteln, die man schluckt oder als Zäpfchen geht, ob man so fahren.
Wenn man Halsweh hat, das Kind untersucht bei euch, dann kann ich mal davon ausgehen, dass in den Hals hineingeschaut wird. Manchmal sieht man aber auch, dass der Hals aussen abgetastet wird. Warum denn das?
Weil es dazu gehört. Nein, also man hat ja bei vielen Infekten, und das ist bei den Halsentzündungen auch, hat man die Lymphknoten in dem Bereich so etwas mitentzündet. Das heißt, die vergrößern sich ein bisschen und das können wir tasten. Und das ist auch wichtig, dass wir es tasten, weil meistens sind die alle vollkommen in Ordnung. In Ordnung heißt für uns, sie sind zwar ein bisschen tastbar, aber gut verschieblich und tun dem Kind nicht wahnsinnig weh. In seltenen Fällen kann es zu einer massiven Schwellung, oft auch nur auf einer Seite kommen. Und da kann dann quasi sich Eiter in dem Lymphknoten entwickeln. Und das ist etwas, was dann oft die Kollegen aus dem Spital dann braucht. Da wird gelegentlich ein Ultraschall gemacht und manchmal wird das sogar im operativ entlastet, wenn es schon so richtig fortgeschritten ist. Oft kommt man mit Antibiotika hin, aber wenn das so schon so ein richtiger Oschi da ist, dann braucht es die Bildgebung und den Chirurgen oder die Chirurgin, die sich das genauer angucken.
Das ertastet er oder das tut dann auch weh?
Das ist unangenehm, ja. Also die wollen nicht, dass wir da lange dran rumdrücken. Ne? Aber der ist auch so bedeutsam vergrößert, dass ich da nicht lange tasten muss, weil ich da einmal kurz fühle und manchmal sehen wir es ja auch, dass da die Sache dann schon klar ist. Ne? Also einseitig deutlich vergrößerter Lymphknoten, schmerzhaft bei Berührung, ist für uns ein Zeichen, dass wir da näher hinschauen müssen.
Gehen wir noch zu einem ganz heiklen Thema, würde ich jetzt mal sagen, nämlich wenn Kinder tatsächlich Halsweh haben oder behandelt werden, sollen sie dann noch in die Schule, in den Kindergarten oder in die Kita?
Ja, das ist schon ein bisschen ein heikles Thema. Also ich glaube, solange ein Kind vom Allgemeinzustand her nicht gut zu Weg ist oder Fieber hat, macht es, glaube ich, keinen Sinn, dass es in die Schule oder in die Tageseinrichtung geht. Aber grundsätzlich, wenn es so weit zu Weg ist, kein Fieber hat, mag trinken, spricht eigentlich gar nichts dagegen, dass ein Kind auch wieder zurück in die Schule, Kindergarten oder Tagesstätte geht. Und häufig haben wir dann auch so ein bisschen das Thema, ja, ist denn jetzt mein Kind noch ansteckend und wie lange ist es ansteckend? Und das ist eine schwierige Frage, die wir auch nicht so ganz genau können beantworten. Also sicher, solange es Symptome hat, kann es tendenziell auch die Infektionserreger übertragen. Und ich sage den Eltern dann häufig, ja, wahrscheinlich hat es ja von dort, weil dort, wo Menschen zusammenkommen, und das ist halt in einer Schule oder in einer Tagesstätte, dort tauscht man halt auch die Infektionserreger aus. Und das ist ganz normal, dass dann auch so eine gewisse Übertragung stattfindet. Aber das, also, wenn man kein krankes Kind oder kein verkältetes Kind, sage ich jetzt mal, würde in eine Tagesstätte schicken, wären die leer. Also es hätte gar kein Kind dort, weil grundsätzlich sind wir immer irgendwie im Winter halt mit Viren ja, beschäftigt. Und manchmal merken wir es gar nicht, das wissen wir von Corona. Also da haben wir zum Teil ja schon Übertragungen gehabt, wo wir selber noch überhaupt gar nicht gemerkt haben, dass wir jetzt diesen Virus in uns tragen. Und von dort her einfach gesunden Menschenverstand walten lassen. Und solange das Kind natürlich Fieber hat, macht es absolut keinen Sinn. Aber wenn es wieder zu Weg ist und noch ein bisschen Schnuddernase oder ein bisschen Hust oder jetzt noch ein bisschen Halsweh, spricht nichts dagegen, dass es in die Schule geht.
Also es gibt gute Empfehlungen von der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, also quasi so die oberste Instanz in jedem Kanton, die für alle Kinderkrankheiten Empfehlungen aufgeschrieben haben, wann soll ein Kind zu Hause bleiben, wann kann es wieder in den Kindergarten oder in die Kita oder in die Einrichtung gehen. Das finde ich immer eine sehr gute Orientierungshilfe. Und man, es ist ja auch schwierig. Also wenn ich so jetzt Personal in der Kita oder im Kindergarten wäre und das vielleicht noch nicht so lange mache und noch nicht so viele dieser Kinderkrankheiten gesehen habe, ist das natürlich auch total schwierig einzuschätzen, wer könnte jetzt gerade von denen wirklich krank werden und wer schnoddert da einfach nur rum oder wer hat ein bisschen Ausschlag. Ne? Also das, da braucht man einfach ein paar Jahre und ein paar Infekte, die man gesehen haben muss, um da ein gutes Gefühl zu kriegen. Und ich denke, für solche Menschen ist diese Empfehlung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte ein sehr, sehr gutes Dokument, um Gefühl dafür zu kriegen.
Genau, und die findet man auch relativ gut zugänglich im Internet. Also da kann man einfach eingeben, Gesundheit, Richtlinien, Schulausschluss, Infektionskrankheit, so ein paar Schlagwörter. Und da findet man eigentlich relativ schnell die entsprechende Seite auch vom Kanton, wo man drinnen lebt und wohnt. Und kann das dort dann eigentlich abgreifen. Und da sieht man auch, dass ganz wenige Infektionen gibt, wo wir wirklich einen Schulausschluss haben, Tuberkulosen oder so ganz, aber das kommt man dann schon mit über. Das sagt einem dann auch der Arzt oder die Ärztin, dass das jetzt ein Grund ist, wirklich nicht damit in die Schule zu gehen, weil es ansteckend ist.
Genau. Also die meisten der klassischen Infektionen wie die Erkältungsinfekte oder ein super Beispiel ist noch Hand-Fuß-Mund-Infektion, ist ein Virusinfekt, der harmlos verläuft. Man hat so rote Punkte an Hand und Füßen. Wenn man Pech hat, hat man noch ein paar Läsionen in der Mundschleimhaut. Dann ist es so ein bisschen unangenehm, aber in der Regel keine Komplikationen, heilt von alleine wieder aus. Ist auch so eine Erkrankung, die ein Kind gut durchsteht, aber die oft in Einrichtungen Sorgen macht. Gibt es auch von den Empfehlungen der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte kein Grund, dass das Kind bei einem guten Allgemeinzustand zu Hause bleiben muss.
Dann ist es also oftmals so, dass es nicht unbedingt medizinische Gründe sind, dass sie nicht gehen sollen, sondern halt eben andere Gründe, die dagegen sprechen. Eben zum Beispiel andere anstecken und so weiter.
Ja, und manchmal sind die Gründe auch irgendwo mal entstanden und nicht widerlegt worden. Also vieles, das ist ja eine Wissenschaft, so, und in der Medizin sowieso. Irgendwann hat sich mal irgendwas festgesetzt und dann muss dann so irgendwer kommen oder so eine Gruppe kommen, wie wir es vorhin erklärt haben, mit den antibiotischen Behandlungen bei einer Angina durch Streptokokken, und das einfach alles mal evaluieren und sehen, hey, die Gefahr ist gar nicht so groß, wir können es umstellen, wir können es anders machen. Und daher denke ich, vieles ist einfach irgendwann mal festgelegt worden und wird einfach weitergetragen. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir sind träge, und so kommt das. Aber bei so einer Infektion wie Hand-Fuß-Mund oder Erkältungskrankheit, wenn die jetzt kein Fieber mehr haben und nur noch ein bisschen husten, dann sind die Kinder eigentlich gut drauf und sind auch nicht ein großes Risiko für die anderen Kinder.
Das nehme ich mit.
Entzündungen von Hals und Mandeln sind häufig bei Kindern und häufig durch Viren ausgelöst. Kinder brauchen für ein paar Tage Schmerzmittel, damit sie bei Hals- und Schluckweh noch regelmässig etwas trinken. Bakterielle Infektionen und Komplikationen sind selten.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
dein Kind trotz ausreichend Schmerzmittel kaum noch etwas trinkt.
Oder der Allgemeinzustand über die Tage immer schlechter wird statt besser.
Und wenn dein Kind das Maul nicht mehr richtig auftun, den Kopf nicht mehr richtig drehen, bewegen, oder wenn eine einseitige Schwellung am Hals auftritt, die weh macht.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.